Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, dann von meiner Seite auch herzlich willkommen zu der Führung durch das Dongseon Center. Ich freue mich, dass die Gruppe doch sehr groß ist heute, obwohl es Sonntagmorgen ist. Das war für mich auch schwierig, ich weiß, für uns alle, Sonntagmorgen. Ich bin auch froh, dass ihr mich alle erkannt habt. Ich sehe auf Fotos deutlich besser aus. Also, das liegt tatsächlich am Photoshop. Deswegen wundern sich die Leute immer auf Fotos. Siehst du anders aus? Ja, ich weiß.
Minion Wu begrüßt an einem knackig kalten Wintermorgen in Berlin-Lichtenberg an der Herzbergstraße eine Besuchergruppe, die ein anderes Stück Deutschland kennenlernen will. Das Wochenendjournal über Vietnamesen und vietnamstämmige Menschen, über viel Licht und etwas Schatten der Migrationsgruppe, über die in Deutschland nur selten größere Diskussionen ausbrechen. Mein Name ist Falk Steiner und ich nehme Sie in dieser Sendung mit auf eine kleine Reise durch das vietnamesische Deutschland.
Yeah. Ich frag mich oft, wer meine Eltern enttäuscht, wenn ich eines Tages heirate und die Braut wäre deutsch oder ein anderes Land, was nicht dieselbe Sprache spricht, wäre meine Kultur kaputt von selben Tag gar nicht. Weiß nicht, geht es euch so wie mir, ein Stein in meinem Herz, als wäre der Teufel in mir. Es gibt eine Frage, das würde mich heute interessieren, was antwortet ihr? Seid ihr Deutsche oder Wirtin? Deutschland sind wir Ausländer, in Vietnam sind wir Ausländer, egal in welchem Land dieser Welt sind wir Ausländer. Als Heimatland kenne ich nichts außer hier, doch bin Vietnamese. So steht das dick auf Papier, viel am deutschen Pass, doch wollen es nicht. Meiner bleibt nach wie vor grün mit goldener Schrift, ha? Das hab ich gleich am ersten Tag erkannt. Deutsch ist meine Muttersprache, Vietnam ist mein Vaterland. Und ich weiß die ganze Art, so wie ich spreche, Mann. Und ich weiß die ganze Art, so wie mein Lächeln, Mann. Und ich hab die ganzen Jahre viel gelernt. Mein Charakter hab ich vom Papa, von Mama hab ich's Herz. Und ich ging und ich fiel und ich stand und ich lauf und ich geh und ich seh und ich gebe nie auf. Vietnam, Deutschland, Mr. Raps, Leutnant.
Seit einigen Jahren führt Minh Nguyen Besucher durch das Dongseon Center, das vietnamesische Großhandelszentrum, das auf dem Gelände des ehemaligen volkseigenen Betriebs Elektrokohle Lichtenberg entstanden ist. Der Anfang 30-Jährige gehört zur zweiten Generation. Unübersehbar hat er vietnamesische Wurzeln. Mit seinem schwarzen Haar, eingewickelt in eine dicke Jacke, steht er mit seiner Besuchergruppe auf dem Gelände des Dongseon Centers. Lichtenberg und das angrenzende Marzahn-Hellersdorf sind die beiden Orte mit den meisten vietnamesischstämmigen Menschen in Deutschland, vor allem frühere Vertragsarbeiter, die aus der Sozialistischen Republik Vietnam entsandt waren, um hier zu arbeiten. Für 5 Jahre durften sie ins Land, so auch Minhs Vater.
Und nach Ablauf dieser 5 Jahre mussten die Leute auch zurückkehren. Und von der vietnamesischen Seite aus war der Vertrag 1980 abgeschlossen worden zwischen der DDR und Vietnam. Und die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen, die hierher gekommen sind, ist euch kalt?
Nein. Okay.
Geht? Geht? Ich bin gleich fertig. Das stand in der E-Mail drin. Die Vertragsarbeiterinnen, die hierher gekommen sind, jetzt bin ich den Faden verloren. Warte, ich suche ihn gerade.
5 Jahre.
5 Jahre, genau. Die hergekommen sind, die Verträge waren 5 Jahre begrenzt und sie dürften keine Familienangehörigen mitnehmen. Also die Frau durfte die Kinder nicht mitnehmen. Meistens waren das eh sehr junge Menschen, die gekommen sind. Und der Partner musste im Land bleiben. Wir können auch kurz reingehen hier. Dann ist wärmer. Okay, gut. Also mir ist warm. Deswegen spüre ich es nicht, wenn es euch kalt ist. 5 Jahre befristet und die arbeiten im Betrieb selber auch nur ihresgleichen. Es wird eine extra Abteilung gegründet für Vietnamesinnen, für Kubanerinnen, für Chinesen und der Kontakt zu Kolleginnen, deutschen Kolleginnen, war sehr begrenzt. Und die lebten auch in ihren Wohnheimen, immer in ihren ihresgleichen Wohnheimen. Es wurden nicht gemischte Wohnheime aufgebaut. Und von der vietnamesischen Seite aus war das so, dass die Zahl der Bewerberinnen einfach schlichtweg höher war als die Zahl der Plätze. Und im Sozialismus ist es oftmals so, dass Kontakte mehr zählen als Begabung. Das ist zumindest noch mein Eindruck und das sagen auch die Vietnamesen bis heute in Vietnam. Deswegen musste man politische Kontakte in Vietnam gehabt haben, um quasi einer der wenigen begehrten Plätze zu kriegen, nach Deutschland zu gehen. Deutschland, also die DDR selber, galt als sehr, sehr beliebtes Land. Und hat bis heute, also Deutschland selber, hat bis heute in Vietnam einen unglaublich guten Ruf. Der Vietnamese, der Europa sieht, sieht in der Regel als erstes Deutschland. Das sieht man auch heute, wenn Vietnamesen hierher kommen. Die Geschichte der vietnamesischen Vertragsarbeiterin ist Teil meiner Geschichte. Also ich war kein Vertragsarbeiter, ich bin zu tatsächlich noch zu jung, also zu jung dafür. Mein Vater war vietnamesischer Vertragsarbeiter in der DDR. Er hat 1988 meine Mutter geheiratet. Und im gleichen Jahr bekam er den Zuschlag, nach Deutschland zu gehen, nach Ostberlin, weil mein Großvater Abteilungsleiter eines großen vietnamesischen Staatsbetriebes war und deshalb sehr, sehr gute Kontakte hatte um seinen ältesten Sohn. In der vietnamesischen Kultur hat der älteste Sohn immer besondere Vorteile, nach Ostberlin zu schicken. Und so ging er noch vor meiner Geburt nach Ostberlin. Er hat hier für ein Unternehmen gearbeitet, die nannten sich VEB-TT-Bahnen. Kennt das jemand von euch?
TT-Bahn?
Hat jemand euch mit Modelleisenbahnen gespielt? Ja, genau, das sind die Modelleisenbahnen. In der Landsberger Allee gab es ein großes, großes Industriegebiet. Der kam dann hierher. Und es war so, dass die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen nicht integriert worden sind in die deutsche Gesellschaft. Wir hatten ja anfangs erwähnt, die lebten im Wohnheim, arbeiteten auch nur unter ihr sich. Es gab keine Deutschkurse, keine irgendwie Feste, keine Integrationskurse. Es gab das alles nicht, weil man sowohl von vietnamesischer Seite als auch von deutscher Seite aus gesagt hatte, ihr kommt hierher, arbeitet und geht nach eurer Arbeit wieder zurück nach Hause. Die Vietnamesen, und zum Beispiel mein Vater, die sahen das aber trotzdem als besonderes Privileg, nach Deutschland zu gehen. Die verdienten überdurchschnittlich gut. Und was besonders wichtig war, war gar nicht nur das Geld, das man nach Hause geschickt hat. Das hat man gar nicht mehr gemacht, weil man mit DDR-Mark in Vietnam nichts anfangen konnte, aufgrund des Wechselkurses. Sondern, speziell die Vietnamesen waren dafür bekannt, immer Warenkontingente nach Vietnam zu schicken. Fahrräder, Mopeds. Meine Mutter ist bis heute stolz, dass mein Vater 6 Simson-Motorräder nach Hause geschickt hatte. 6 Simson-Motorräder. Und man konnte die dann, selbst wenn man sie selber nicht genutzt hat, sehr gewinnbringend verkaufen. Das galt so als Geschäft. Es war so, dass die Wohnheime immer dafür bekannt waren, speziell von Vietnamesen. Es war so unglaublich viel Krach, gar nicht, weil sie gefeiert haben, sondern weil sie die Pakete vorbereitet haben, alle.
Minh Nguyen kann viele Geschichten über die vietnamesischstämmigen Menschen Ostberlins erzählen. Er wäre wohl nie nach Deutschland gekommen, wenn nicht ein deutsches Ereignis die Geschichte der Familie verändert hätte.
Die Gruppe der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen war auch die größte. Das waren 60.000 vietnamesische Vertragsarbeiterinnen in der DDR, die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung noch hier waren. Die meisten sozialistischen Länder haben relativ schnell reagiert und ihre Vertragsarbeiterinnen alle zurückgeschickt, weil sie gesagt haben, da geht ein sozialistischer, befreundeter Staat, die DDR, unter und gliedert sich unter einen Staat, die Bundesrepublik Deutschland, dessen politisches System ja komplett anders ist zu unserem politischen System. Und bevor unsere Landsleute mitkriegen, dass es im Land des Klassenfeindes doch gar nicht so schlecht ist, wie wir mal erzählt haben, haben sie ihre Landsleute alle zurückgeholt. Deswegen findet man auch von den anderen Vertragsarbeiterinnen aus den anderen Ländern kaum noch Leute hier. Und mein Vater war natürlich auch hier. Und in unserer Familie läuft das immer nach dem Prinzip ab, dass mein Vater die Familie um Rat bittet. Also eigentlich meine Mutter. Manchmal auch mich, aber in der Regel nicht. Und so schrieb mein Vater meiner Mutter einen Brief und fragte persönlich, du, die Situation ändert sich hier. Man bietet mir Geld an, ich kann zu euch zurückkehren. Wie soll ich reagieren? Und nach langem Herüberlegen hat meine Mutter zurückgeschrieben. Ganz tolle Empfehlung. Entscheide du. Wenn du zurückkehren willst, kehr zurück. Wenn du bleiben willst, bleib. Ich weiß, dass du für die Familie die richtige Entscheidung treffen wirst. Und mein Vater hat hin und her überlegt und hat dann gesagt, ich verzichte auf das Geld und bleibe. Und schau mal, wie die Situation sich weiterentwickelt. Und die meisten vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen hatten nach der Wiedervereinigung tatsächlich sehr schwierige Situationen, um einen neuen Job zu finden. Die Aufenthalt und Arbeitserlaubnis war ungeklärt. Sie waren nicht gut ausgebildet, sprachen kein gutes Deutsch und hatten vorher lange in Betrieben gearbeitet, wussten auch nicht genau, man wollte sie vielleicht auch nicht einstellen, weil man nicht genau wusste, wie lange sie auch noch bleiben dürften. Dann war das so, dass aus der Not heraus viele Vertragsarbeiterinnen, dann die gekündigt worden sind, gesagt haben, wir müssen uns selbstständig machen, um der Ausländerbehörde auch nachweisen zu können, dass wir über ein geregeltes Einkommen verfügen und vielleicht sogar Antrag auf Familienzusammenführung stellen können, um Familien nachzuholen. Und so entstand das Unternehmertum der Vietnamesen. Und viele Vietnamesen haben dann auch angefangen, Großhandelszentren zu gründen. Mittlerweile gab es während der Zeit auch verschiedene, die entstanden sind, wo Vietnamesen eingekauft sind, quasi bei Vietnamesen. Und mittlerweile gibt es nur noch 2. Das Dong Son Center hier, als sehr bekanntes Großhandelsunternehmen. Und jetzt gibt es noch 1 in Lichtenberg. Mein Vater hat angefangen, nach der Wiedervereinigung sich selbstständig zu machen, als Textilverkäufer auf Wochenmärkten. Und bis heute ist es so, dass er im Dong Son Center einkaufen geht, und seine Ware dann auf dem Wochenmarkt weiterverkauft. 1991 hat er einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt, sodass ich, mein Zwillingsbruder und meine Mutter hierher kommen konnten. Und seit 1997 gab es eine Änderung im Ausländergesetz, dass all diejenigen Vertragsarbeiterinnen, also ehemaligen, die noch hier sind, hier bleiben dürfen und die Familie auch hier bleiben darf. Und so läuft es immer ab, dass viele das Unternehmertum der Vietnamesen, so schließt sich der Kreis dieser Geschichte der Gruppe der Vietnamesen mit der Erstehung des Centers, weil das Center ist dadurch entstanden, weil Vertragsarbeiterinnen hier geblieben sind und sich selbstständig gemacht haben.
Danke Deutschland heißt der Verein, der an diesem Februarsamstag ins Rathaus in Berlin-Spandau einlädt. Er kümmert sich seit einem knappen Jahrzehnt um Kulturpflege, um Brauchtum, um die Bedürfnisse vietnamstämmiger Menschen in Deutschland. Nach den Eröffnungsworten folgen erst einmal die Nationalhymnen, nach der deutschen diese hier. Unüberhörbar wie unübersehbar, das hier sind nicht die Vertragsarbeiter aus einem sozialistischen Bruderstaat, sondern Boat People. Nach Ende des Vietnamkrieges 1975 fuhren sie auf Schiffen auf das ostchinesische Meer hinaus, um in anderen Ländern Zuflucht zu suchen. In der Bundesrepublik Deutschland fanden fast 40.000 Menschen bis in die 1980er hinein ihr Zuhause, wurden hier mit vergleichsweise offenen Armen empfangen. Ein Zurück in das kommunistische Regime, das war schon damals auch den politischen Entscheidern klar, war unwahrscheinlich. Sie durften bleiben, bekamen Aufenthaltstitel und viele nahmen auch die deutsche Staatsbürgerschaft an. Patrick Tan Nguyen Brem ist ein älterer Herr, sein Lächeln ist einnehmend. Er war schon in der Bundesrepublik, bevor seine Landsleute kamen, die heute mit ihm gemeinsam Tet feiern, erzählt er.
Ich bin in Deutschland 1967 gekommen, um Studium der Chemie zu machen. Und nach Ende meines Studiums war Südvietnam, meine Heimat, in die Hände der Kommunisten gefallen. Da ich ein Verfechter der Demokratie bin, sehe ich in Vietnam, meine Heimat, keine Chance für eine persönliche Entwicklung. Daher bin ich in Deutschland geblieben. Ich habe auch sehr lange Zeit Flüchtlinge aus Vietnam, das sind die Boat People gewesen, geholfen von, und ich fühle mich mental mit dem Land Vietnam, mit dem Volk noch sehr verbunden, aber nicht mit dem Regime.
Jetzt gibt es ja einen Anlass für die Feierlichkeit.
In Vietnam, und nicht nur in Vietnam, auch in China und anderen Ländern, begann am 5. Februar das neue Jahr. Wir haben einen Mondkalender, keinen Sonnenkalender wie in Deutschland. Und der Kalender, der Mondkalender, Lunarkalender, der ist zwar im Geschäftsleben nicht verwendet, aber im privaten Leben fühlt man sich dem Kalender, dem Lunarkalender oder dem Mondkalender eher verpflichtet. Im Geschäftsleben ist der Sonnenkalender, also der gregorianische Kalender.
Sie sind ja jetzt wirklich schon ziemlich lange in Deutschland. Was würden Sie denn sagen? Sie blicken ja auf eine lange Zeit zurück. Deutschland und seine vietnamstämmigen Einwohner, wie hat sich das entwickelt aus Ihrer Sicht in den vergangenen, ja, Sie können ja schon auf doch eine erkleckliche Anzahl Jahre zurückschauen.
Ja, also ich freue mich auch ganz besonders darauf, dass die Vietnamesen in Deutschland als Musterschüler der Integration gelten. Sehen wir, konnten 3% absteigen ab. 97% der Vietnamesen sind im Klaren, die leben in Deutschland, die müssen sich integrieren. Die arbeiten für Deutschland, die sagen auch Danke Deutschland, wie der Verein hier heißt. Also identifizieren damit auch mit Deutschland. Und Deutschland ist für viele Vietnamesen, die meisten hier, eine zweite Heimat geworden. Ich kenne ein paar Ausländer, die sich mit Deutschland nicht identifizieren können, die gegen Deutschland sind, aber leben hier, und da verstehe ich sowieso nicht, aber wir machen das nicht. Und auch die Idee, dass man auf eigenen Beinen stehen muss, zu Anfang, wenn man kommt, brauchte man Hilfe, aber nach einigen Jahren muss man in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Das sind auch sehr, den meisten Vietnamesen gelungen, und das freut mich auch. Es gibt Ausländer, die leben 20 Jahre in Deutschland und leben immer noch von Hartz IV. Und dann macht ein schlechtes Licht für die Integration wie linken Ausländer. Es gibt gute und schlechte, aber die schlechten Beispiele werden oft benutzt, um an Hetze gegen Ausländer zu verwenden. Und wir wollen das Gegenteil davon machen. Wir wollen, dass die deutsche Bevölkerung erkennen, wir bemühen uns, wir machen alles für Deutsche, machen alles für uns. Wir wollen dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen, sondern irgendwann mal den eigenen Leben zurückentwickeln. Und das ist bei 97% der Vietnamesen gelungen.
Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen später weiterreden. Wir werden gerade dort drüben gerufen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wie jedes Jahr begrüße ich Sie herzlich zu unserem Ideenfest. Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag. Das sogenannte Teefest, das Neujahr nach dem Mondkalender.
Die Festgäste feiern mit Gesang, mit Reden, in denen Deutschland und insbesondere jenen, die sich für die Boat People einsetzten, gedankt wird, mit traditionellem Löwen- und Regenschirmtanz, Karaoke und natürlich mit gutem Essen. Die Kinder spielen hier eine wichtige Rolle. Für manche von ihnen ist es der einzige wirkliche Berührungspunkt mit vietnamesischer Kultur. Ich treffe Patrick Tanje in Bremen wieder, den Mann, der nach seinem Studium in Westdeutschland blieb und vielen anderen südvietnamesischen Flüchtlingen half. Wir setzen unser Gespräch in einem Seitentrakt des Rathauses fort.
Von der zweiten Generation, die haben einen Vorteil, sie sind in Deutschland aufgewachsen, sie haben die Ausbildung hier, die Schule hier gemacht, die haben kein Problem, auch keine Sprachprobleme mit den Deutschen. Und die Integration ist nach meiner Ansicht auch sehr gut gelungen. Die haben überhaupt keine Probleme in der deutschen Gesellschaft. Und die erste Generation hatte noch zwei Probleme, zwei große. Eine mit der Sprache. Viele können um die Wohnen Deutsch nicht richtig lernen. Die zweite Sprache ist der Winter. Kommen aus einem tropischen Land, wo man eine Temperatur von 40 Grad im Sommer hat, kommen sie hierher, frieren sie bei 20, minus 20 Grad oder was. Aber die zweite Generation, die hier geboren ist, ist ja wirklich kein Problem. Problem für die zweite Generation ist, vielleicht verstehen sie die Geschichte von Vietnam nicht mehr ganz richtig. Also der Vorteil ist der Nachteil. Und hier sind es sehr wichtig, dass die Kinder mitmachen, damit sie auch einen Blick, einen Kontakt zu Kultur und Geschichte behalten. Weil die nicht gekommen haben, wenn sie fragen, sie mal nach, was in Vietnam, können nicht mal vietnamesisch und können nicht sagen, was war in Vietnam. Ne? Aber das ist auch mein Problem. Meine Kinder sind sehr beruflich erfolgreich. Sie haben auch so ein bisschen von Vietnam, aber die Sprache war für sie unmöglich. Also die können kein Vietnamesisch, also meine eigenen Kinder und bei vielen anderen auch. Entweder nur wenig oder gar nicht.
Wenn Sie sich was wünschen dürften von Ihren Kindern und den nachfolgenden Generationen, die einen Vietnambezug haben, was wäre das denn?
Also zunächst mal, das ist jetzt sehr politisch, die meisten Vietnamesen, die von den Boat People hören, wünschen sich ein freies, demokratisches Vietnam. Auch wenn sie in Deutschland leben, würden sie gerne das Land in Demokratie, wo die Menschen Menschenrechte haben. Und dann können sie auch öfter hingehen und Kontakt aufbauen und vielleicht zum Vorteil von Deutschland und von Vietnam. Sich also so positiv entwickeln. Aber leider ist im Moment in Vietnam eine ganz schlimme Diktatur. Und da wird die Entwicklung des Landes sehr verlangsamen. Ich meine nicht die finanzielle oder die wirtschaftliche, sondern die mentale und die Entwicklung zur Demokratie, dass die Leute da einfach ein Selbstverständlichkeit in Vietnam nehmen, Die können die Regierung kritisieren, ohne dass sie verhaftet werden. Und das haben wir uns immer gewünscht. Ich weiß auch, man wünscht immer mehr an, das wirklich ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass irgendwann der Funk rüberspringt. Nur mit Demokratie kann man ein Land regieren.
Jetzt befinden wir uns im Jahr des Schweins. Das Schwein steht im Deutschen für Glück. Ich weiß nicht, wie es im Vietnamesischen ist.
Ja, Glück und ein bisschen Reichtum auch. Wir haben auch Sparschweinchen, dass die Kinder zum Beispiel das ganze Jahr sparen müssen, um zum Neujahr hier einmal diese Sparschweinchen schlachten. Und mich freuen, dass sie so viel gern haben. Das Schwein ist in Vietnam auch ein Haustier. Also nicht nur Hunde und Katzen. Und das war aber auch eine Notwendigkeit für viele Menschen, sich damit wirtschaftlich zu sichern. Da können sie das Schwein verkaufen nachher. Und auch der Rest vom Essen, der wird nicht weggeschmissen, wird den Schwein zum Futter gegeben.
Sie sind ein älterer Herr, erfahren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in der vietnamesischen Kultur grundsätzlich etwas, was dazu führt, dass man Ihnen viel Achtung und Respekt erweist. Ist das noch so, dass man sozusagen den Älteren die Achtung erweist, die sozusagen Sie vielleicht auch früher Ihren Eltern erwiesen haben?
Das ist ja noch winzig, aber das nimmt trotzdem schon ab, diese absolute Gehorsam oder Gefallen gegenüber den älteren Menschen, der ist schon ein bisschen abgenommen. Die haben sich den Deutschen angepasst und wie gesagt, man kann nicht beides haben. Also ich glaube nicht, dass man die Konfuzianitische, das Konfuzianismus, Tradition im Vergleich mit der zivilisierten technischen Welt mit Handy und WhatsApps und alles, da gibt es so eine Schwierigkeit. Viele Kinder ärgern sich zum Beispiel darüber, dass ihre Eltern kein Deutsch sprechen oder sehr wenig Deutsch sprechen. Und der Respekt von ihnen, dass sie 70 Stunden in der Woche gearbeitet haben, um den Kindern einen Wohnstand zu verschaffen, vergessen einige. Wir haben gesagt, also wenn ihre Eltern Zeit genommen hätten, Deutsch gelernt, haben vielleicht nicht diese Existenz aufbauen können, wie die heute haben. Also man vergisst seinen Ursprung. Aber da finde ich, das war eine Seite traurig, aber andererseits glaube ich nochmal, dass die Entwicklung die ist. Ja, diese Family Tradition, die vor 150 Jahren in Deutschland gegeben hat, die gibt es heute auch nicht mehr. Und zwei, drei Generationen in einem Haus, die gibt es bei den Vietnamesen noch kaum noch. Sehr, sehr wenig. Weil sie auch berufsbedingt weggehen müssen. Die können nicht mehr im Elternhaus bleiben, da kriegen sie keinen Job. Und wenn sie weggehen, dann entschlüsseln sie sich langsam. Aber da ist. Ich sagte, das ist keine Tragödie, das ist vielleicht schade, aber keine Tragödie, das ist eine natürliche Geschichte.
Wenn ich in einem vietnamesischen Restaurant bin, bestelle ich immer auf Vietnamesisch, weil ich dann das Gefühl habe, dass es schneller kommt.
Auch völlig schamfrei. Letztens waren wir im Dong Suan Center essen und sie einfach so über fünf Tische hinweg so, Emma!
Hey!
Ja, aber der ist sofort gerannt, oder?
Guten Tag, Deutschland!
It's got rice, bitch,
Essen ist, schätzt Vanessa Wu, einer der wesentlichen Punkte ihres Podcasts Rice and Shine. Darin thematisiert die junge Journalistin gemeinsam mit ihrer Co-Moderatorin Mintu Tran das gesamte Leben der Wir-Deutschen, wie sie selbst die Deutschen mit vietnamesischen Wurzeln nennen. Und reflektieren dabei auch die Probleme, die vielleicht doch speziell sind?
Also ich glaube, einerseits werden wir schon so erzogen, dass wir uns möglichst klein machen sollen, gerade die Mädchen unter uns, dass man irgendwie nicht widerspricht, nicht laut ist, nicht auffällt, sondern sich ja so unauffällig wie möglich in dieser Gesellschaft bewegt, keinen Ärger macht. Aber andererseits sind wir ja trotzdem da und viele von uns machen auch sehr interessante Sachen und das haben wir auch über diesen Podcast erfahren. Es gibt Schauspielerinnen, Musikerinnen, Filmemacher, Journalisten, wir sind irgendwie da, wir sind präsent und wir wollen irgendwie was sagen und da trifft uns auf einmal plötzlich dieses Klischee, naja, eigentlich seid ihr ja unsichtbar und das ist noch ein Widerspruch, den ich gar nicht auflösen kann, von dem ich nicht weiß, ist es jetzt doch auch Erziehung oder letzten Endes nicht sogar auch ein Klischee, das unsere Sichtbarkeit so ein bisschen behindert.
Jetzt ist es ein großer Unterschied, ob man mit vielen anderen vietnamstämmigen Menschen zu tun hat oder ob man erstmal in Deutschland auf dem Land, wo es vielleicht nicht so viele vietnamesischstämmige Menschen gibt, aufwächst. Ja. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie aufgewachsen und was haben Sie dabei erlebt?
Also ich bin im niederbayerischen Pfarrkirchen groß geworden. Das ist ein Ort in der Nähe von der österreichischen Grenze. Wer in Niederbayern gar nichts sagt, Passau ist vielleicht so noch der nächste größere Ort. 12.000 Leute, sehr katholisch. Spießbürgerlich sagen manche, es ist eine Beamtenstadt und ich hatte keine anderen vietnamesischen Freunde, sondern ich habe immer sehr, sehr versucht, wie meine deutschen Freunde zu sein. Wandern gehen, Kaffee und Kuchen am Sonntag bei unseren Nachbarn. Ich hatte auch irgendwie so diese ganz große Liebe zur deutschen Geschichte und Literatur entwickelt in meiner Schulzeit. Also ich wollte einfach wirklich sehr deutsch sein, aber ich glaube, der Wunsch kam vor allem deswegen, weil ich den Unterschied gesehen habe, wie die anderen Familien gelebt haben und wie meine eigene Familie gelebt hat. Meine eigene Familie mit ihren Existenzängsten, mit dieser kleinen Wohnung, so sehr beengt. Wir hatten teilweise nicht genug Geld, um im Winter wirklich ordentlich zu heizen. Während die anderen irgendwie ihre großen, schönen Häuser hatten. Die Eltern waren Ärzte und die hatten immer total spannende Urlaube, von denen sie erzählt haben. Und tolle Haustiere. Und das ist das Leben, was ich wollte. Und das dachte ich, erreiche ich durch maximale Assimilation. Dieser Gedanke, den habe ich später verworfen, weil je mehr ich andere vietnamesische oder vietnamesisch-deutsche Leute kennengelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, so, ich muss eigentlich nicht genauso sein wie die Deutsch-Deutschen, um glücklich zu sein. Also es ist auch möglich, irgendwie anders zu leben oder verschiedene Angewohnheiten, verschiedene Rituale und so weiter in sein eigenes Leben zu integrieren. Also es hat wirklich sehr viel verändert, dass ich irgendwann dann nicht mehr nur unter so ja, weißen Deutschen umgeben war.
Niederbayern klingt nach der, sagen wir mal, am meisten willkommen heißenden Umgebung.
Also kann man das neutral beschreiben.
Es gibt ja durchaus Vorbehalte, Ressentiments jedweder Art gegenüber Menschen, die anders aussehen. Wie war das für Sie persönlich eben in Pfarrkirchen?
Das Interessante ist übrigens, dass ich das früher nicht realisiert habe. Ich glaube, ich hätte früher niemandem unterstellt, irgendwie rassistisch zu sein oder etwas böse zu meinen oder dass das irgendwie eine ja, rassistische Gegend gewesen ist. Und ich bin der Gegend auch heute tatsächlich noch sehr verbunden. Ich habe keine negativen Gefühle. Aber ich habe im Nachhinein vieles verstanden und im Nachhinein kamen erst die schmerzhaften Erinnerungen, dass mir doch Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten in diesem Land. Also, dass ich auf dem Weg zusammengeschlagen wurde, auf dem Schulweg und also Leute wirklich rassistische Schimpfwörter immer wieder ausgekramt hatten. Ich will jetzt irgendwie gar nicht hier alle reproduzieren. Oder dass Leute ihre Augenwinkel hochziehen, dass es wirklich normal war, irgendwo hinzugehen und irgendwer ruft Ching Chang Chong, Chinese sei nicht dumm hinterher. Solche Sachen. Oder wenn ich noch weiter grüble, dass in der Schule gefragt wurde, welche Kinder, wer von euch will aufs Gymnasium gehen und dann heben ein paar die Hand und ich auch und ich werde einfach ignoriert und ich werde gar nicht erst angesprochen, weil man nicht davon ausgeht, dass dieses Ausländermädchen vielleicht auch irgendwie aufs Gymnasium gehen könnte. Oder dass ich jahrelang in einen Deutschförderkurs gesteckt wurde, obwohl ich in allen Aufsätzen, also vielleicht nicht in allen, aber ich war sehr, sehr gut in Deutsch schon immer. Und ich habe keine Fehler gemacht. Ich war wirklich eine der besten Schülerinnen, gerade in Deutsch. Und musste trotzdem nachmittags immer in irgendeinen Förderunterricht gehen und habe auch gefragt, kann ich vielleicht, warum muss ich dahin gehen? Und die Antwort war dann auch nur, ja, schadet ja nicht. Aber das war natürlich klar. So, die Ausländerkinder müssen dorthin, wo die lernschwachen Kinder sind. Das sind dann solche Erinnerungen, die ich später erst zusammengepuzzelt habe. Früher, glaube ich, habe ich sie einfach weggesteckt und gedacht, das meint ja niemand böse. Das ist ja auch das, was die Leute immer ganz schnell gesagt haben. Oder mich einfach dafür geschämt und es selber ganz, ganz schnell vergessen. Aber das ist ja Niederbayern.
Aber nicht nur der Umgang der Umwelt mit den neuen Deutschen ist ein Thema, das die beiden und ihre Gäste beschäftigt. Auch der Umgang der vietnamesischstämmigen Menschen mit sich selbst. Die Frage, welche Probleme stellen sich innerhalb der Community, das alles ist für die beiden Podcasterinnen ein regelmäßiges Thema.
Ich glaube, es liegt noch super viel im Argen. Wir müssen nur mal anfangen, darüber zu sprechen. Also eine Podcast-Folge handelte über Rassismus in eigenen Reihen. Und was ich schon noch erlebe, ist, dass viele Vietnamesen hier in Deutschland sehr wohlwollend aufgenommen werden. Also außer man guckt jetzt so in den ehemaligen Osten, da ist noch ganz stark das Klischee von der Zigarettenmafia da. Aber ansonsten heißt es ja immer, Vietnamesen sind die gut Integrierten, sind die gut Gebildeten. Und viele Vietnamesen gefallen sich sehr in dieser Rolle, sind Deutschland auch sehr dankbar für dieses Leben und ja, schätzen es einfach, was für ein tolles Leben sie hier haben. Und das ist ja auch so, aber es führt, was soweit ich es beobachte, manchmal zu so einer mangelnden Solidarität gegenüber anderen Einwanderergruppen, die eben nicht irgendwie das Glück hatten, irgendwie als die Mustereinwanderer zu gelten. Also jetzt gerade sehe ich das vor allem viel gegenüber der muslimischen Bevölkerung in Deutschland, gegenüber Geflüchteten, dass es da von Seiten der Deutschen sehr viele Vorbehalte gibt. Und anstatt dass die Vietnamesen sagen, nee, Moment mal, wir sind ja auch mal geflüchtet und hatten es auch mal schwer und habt Geduld und vielleicht wird das was, grenzen sich viele lieber ab und sagen, ja, ja, wir sind ja anders. Und das finde ich zum Beispiel total schade. Und ich glaube, dass wir auch selber noch mehr darüber reden müssten, woher kommt das eigentlich? Also meine persönliche Theorie ist einfach, dass Vietnamesen zu viel zu verlieren haben. Dass man sagt, naja, ich bin auch schon fast ganz oben angekommen in dieser Gesellschaft. Ich werde von den anderen Menschen halbwegs anerkannt. Warum sollte ich mich jetzt auf die Seite derer stellen, die irgendwie gerade sozial die großen Verlierer sind? Im Zweifel lande ich dann auch noch dort. Aber ich glaube, diese Angst ist nicht begründet oder ich finde es schade, wenn man sich von dieser Angst treiben lässt. Also das ist so ein Thema. Das andere, also dann gibt es noch andere Themen, die Familie vor allem betreffen. Wenn es Probleme in Familien gibt, es gibt noch nicht so richtig Strukturen, sowas zum Beispiel aufzuarbeiten, zu behandeln. Psychische Probleme unter der älteren Generation, die noch nicht so viele Sprachkenntnisse hat zum Beispiel. Alkoholismus, Drogen, Suchtprobleme. Das sind so alles Sachen, die vermutet man nicht bei diesen Mustereinwanderern, aber natürlich gibt es sie auch, aber es gibt noch nicht so viele Hilfsstrukturen zum Beispiel.
Solche Probleme entstehen oft durch Leistungserwartungen, durch Druck, wenn es um das Erreichen von Status und Zielen geht. Und das fange schon früh im Leben an, erzählt die Journalistin und Podcasterin Vanessa Wu.
Die Eltern erwarten Leistung und die Kosten sind enorm, also viele Kinder leiden wahnsinnig darunter, also es gibt eigentlich überhaupt gar kein anderes Thema. Aber trotzdem hat es geholfen, dieser ganze Druck, um letzten Endes in dieser Gesellschaft anzukommen. Also ich sehe ja, wie gerade die zweite Generation ist. Viele machen einen sehr guten Abschluss. Viele kommen wirklich gerade sehr gut an. Aber dann frage ich mich, so, was ist jetzt die Lehre daraus? Sollen jetzt alle so diesem Modell folgen? Und ich glaube nicht. Ich glaube, man kann daran sehen, dass Bildung tatsächlich sehr, sehr, sehr zentral ist. Also dass sobald du diese zweite Generation besonders förderst, da auch was besonders Gutes rauskommen kann. Aber es kann nicht sein, dass vor allem der Druck auf den Schultern der Eltern und der Kinder alleine lastet. Und das ist bei den vietnamesischen Familien so. Sie haben das auf sich genommen. Die Eltern machen die Kinder wahnsinnig fertig. Ich kenne viele Fälle von häuslicher Gewalt auch, von Depressionen, Menschen, die jetzt das alles irgendwie therapeutisch auch aufarbeiten müssen. Und das kann zum Beispiel nicht die Lösung sein, sondern man muss sagen, naja, die Familien brauchen offenbar besondere Förderung, aber auch irgendwie besondere Förderung in der Bildung und Familienarbeit. Also vielleicht ist das die Kombination, die irgendwie garantiert, dass Einwanderungsfamilien wirklich besonders gut ankommen.
Sehr vorsichtig äußern sich die beiden Sozialarbeiter Ralf Heinrich und seine junge vietnamstämmige Kollegin Linh Nguyen, die ich im roten Backsteingebäude gleich neben dem Eingang des Dongson Centers im Osten Berlins treffe. Sie arbeiten als Teamleiter von Familienhelfern für die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Ostkreuz.
Wenn die Eltern ihrer gewissen Werte an ihren Kinder weiterleiten möchten, dann ja, schon mal schwierig. Und die haben wirklich eine andere Erwartung an ihren Kindern. Leitung in der Schule, ein gewisser Respekt vor den älteren Leuten, vor den Eltern, muss gehorsam sein.
Mich selber erinnern Teile daran stark an meine eigene Kindheit, wo mein Vater oder Eltern im Umkreis auch mit der Hand erzogen haben teilweise und das damals noch gut und gängig war, was sich ja jetzt nur zum Glück geändert hat. Das sind auch häufig Einleitungen für Hilfen, dass die Schule sagt, ein Schüler hat sich offenbart, er wird gehauen zu Hause.
Sie werden vom Jugendamt hinzugezogen, wenn das Kindeswohl gefährdet scheint, und arbeiten dann mit den Familien. Oft geht es dann um körperliche Gewalt. Mit den Familien zu arbeiten, das heißt nicht zuletzt zuhören.
Aus meiner Erfahrung haben die Eltern wirklich viel zu erzählen. Die Eltern erzählen am meisten ihre Sorge um ihre Kinder, ihre Belastung im Leben hier in Deutschland, wie es schwierig ist, wie es schwer ist, hier einen Fuß zu fassen. Also sie arbeiten hart und soll die Kinder auch verstehen, warum sie das tun muss. Und die Kinder sollen auch dann die Eltern helfen dabei, dass sie gut in der Schule sein soll.
Viele der vietnamesischen Familien, mit denen wir zu tun haben, da haben die Eltern nicht lange die Schule besucht. 3 Jahre, 6 Jahre, haben hier keine deutschen Sprachkenntnisse oder wenig. Was heißt, dass viele Tätigkeiten einfach mal gar nicht ausgeübt werden können. Und so muss man sich auf die fokussieren, wo man angelernt werden kann, wo es nicht so eine Zwänge gibt und eine besondere Ausbildung zum haben zum Teil. Und da gibt es teilweise wenig Lohn, was nötig macht, dass die Familien sehr lange Zeit arbeiten. Auch um teilweise noch Schulden, die der Umzug nach Deutschland mit sich brachte, zu tilgen.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Im Dongsan Center führt Min Nguyen seine Besuchergruppe durch die Hallen. In den Boxen der langen Gänge des Großhandelszentrums, in dem es sehr unterschiedlich riecht, wechseln nicht nur Waren den Besitzer.
Du kannst hier tatsächlich arbeiten, viel Geld verdienen, jeden Tag sein, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Weil Deutsch keine Notwendigkeit hier ist. Ich würde hier noch einen Händler vorstellen oder einer, der hier einen Friseurladen hat. Tang Yitip. Ein sehr, sehr bekannter Friseur, auch sehr, sehr beliebt, sowohl bei den Vietnamesen als auch bei den Deutschen hier. Ein Männerhaarschnitt kostet 7 Euro und ein Frauenhaarschnitt 8 Euro. Frag mich bitte nicht, warum Frauenhaarschnitte teurer sind. Das ist unschlagbar günstig. Und ich hatte ihn auch mal gefragt, was so sein Geschäftsgeheimnis ist. Er meinte zu mir, ich bin schnell. Das heißt, man muss länger warten bei ihnen als 10 Minuten. Du kannst kommen, wann du willst. Du brauchst keinen Termin. Und er hat von Montag bis Sonntag, also außer Dienstag, jeden Tag geöffnet. Das ist für die Kunden unglaublich toll. Günstig, unverbindlich, schnell. Und tatsächlich sind er und seine Mitarbeiter sehr gute Friseure. Es gibt in Vietnam eine besondere Glaube, den sehr, sehr viele Vietnamesen auch haben. Das ist so eine Art Ahnenverehrung. Das heißt, Vietnamesen glauben daran, dass die verstorbenen Ahnen, zum Beispiel der verstorbene Großvater, über die Familie wacht und sie beschützt. Und in vietnamesischen Haushalten, Vietnam und auch hier, also bei den Vietnamesen hier, ist es so, dass es so eine Ahnenaltare gibt, meistens im Wohnzimmer. Die hängen meistens entweder an der Decke, also am höchsten Punkt der Wohnung. Und dort sind Räucherstäbchen, dort stehen Fotos von Verstorbenen, zum verstorbenen Großvater. Und viele sagen sich, dass die wichtigsten Entscheidungen innerhalb der Familie in Anwesenheit der Ahnen getroffen werden. Und die Ahnen einen auch unterstützen innerhalb der Familie. Und es ist bei Vietnamesen auch tatsächlich so, dass der eigene Geburtstag gar nicht so der wichtige Tag ist. Den feiert man auch nicht unbedingt. Also heute wird es durch den westlichen Einfluss schon. Aber meine Eltern zum Beispiel feiern ihren eigenen Geburtstag gar nicht so richtig. Die Geschäfte hier haben auch Altare. Da hängen keine Fotos von Verstorbenen, sondern dienen dazu da, den Laden vor bösen Geistern zu schützen. Wir haben hier eins.
Man sieht dort verschiedene Sachen. Mandarinen, kleine Schälchen, aber es sieht auch aus wie eine Flasche Sekt.
Genau, es ist meistens so, dass da ist ein Räucherstäbchen. Dann wird meistens Obst quasi als Opfergaben und ein Glas Gläser mit Wasser. Süßigkeit, meistens ist doch Obst.
Das bleibt aber unangetastet.
Nee, das Obst isst man dann. Das wäre sonst ja Verschwendung.
Wir gehen weiter durch die Hallen und Minh Nguyen erklärt seinen Besuchern die Gründe, warum Vietnamesen vor allem mit Dienstleistungen in Deutschland sichtbar sind und wie sich das auch im Großhandelszentrum in Berlin-Lichtenberg widerspiegelt.
Es gibt vier Branchen in Berlin, wo sehr viele Vietnamesen arbeiten. Könnt ihr die vier Branchen nennen? Die gehen auch deutschlandweit tatsächlich.
Restaurants?
Gastronomie, Punkt 1. Floristenhandel, Punkt 2. Nagelstudio, Punkt 3. Das vierte hat bisher in all den Jahren nur zwei Leute erraten. Zigaretten nicht. Zigaretten war spät, früher. Obst und Gemüse war früher. Änderungsschneiderei. Tatsächlich ist es nicht nur in reiner vietnamesischer Hand, aber vor allen Dingen die Leute, die früher einen Textilhandel hatten, schaffen es jetzt nicht mehr durch den reinen Verkauf von Textilien, Umsatz zu machen, guten Umsatz zu machen und bieten als Zusatz Änderungsschneiderei an. Oder Wäscherei oder sowas. Das sind so die vier Branchen der Vietnamesen in Berlin. Wir sind jetzt auch gleich zum Ende der Führung. Es gibt da noch links, dort wo das gelbe Plakat dort ist, gibt es noch einen Großhändler für Nagelstudios. Also in meinen Augen ist es ein kleiner Konzern. Es gibt in der vietnamesischen Community zwei große Händler für Nagelstudio-Produkte und das ist einer davon. Die haben auch eine der größten Verkaufsflächen im ganzen Dong Son Center. Die beliefern deutschlandweit 1500 Nagelstudios und europaweit 2500. Das heißt also, das ist ein Flaggschiff. Ich würde noch einen anderen Händler vorstellen. Wenn wir hier reingehen, links, gibt es den größten Handel für Lebensmittel. Ist auch viel Einzelhandel dort. Asia 24, das gehört auch der Dong Son Center GmbH. Die haben sich nicht quasi verbieten lassen, das bestlaufende Geschäft, hier links rein, das bestlaufende Geschäft für sich zu behalten. Dort kann der Vietnamese alles kaufen, was er in den normalen Supermärkten nicht findet. Pak Choi, Wasserspinat, Tofu, Koriander. Wasserspinat, genau. Vorne gibt es ein bisschen Fingerfood, Reis. Und es ist so, dass das besonders Interessante ist, Pak Choi, Wasserspinat, Koriander bauen Vietnamesen in Tschechien an und in Niederlande, in Gewächshäusern. Es kommt gar nicht aus Vietnam, deswegen ist es auch relativ günstig. Das, was wirklich aus Vietnam kommt, zum Beispiel die Früchte, sind super teuer. Also wie 9, 10 Euro pro Kilo. Das heißt also, es gibt eine hohe Nachfrage und es gibt ein Geschäft. Die Dong Son Center GmbH hat neben dem Handel hier, haben sie noch so eine Fabrik, die bieten so Ente und Sojabohnen an und verkaufen das in den ganzen Restaurants. Und die Nachfrage ist so groß.
Wir sind jetzt hier in einem Restaurant im Center, sehr gemischt vom Publikum her. Ist das hier wirklich so ein Hotspot der vietnamesischstämmigen Community in Berlin?
Ich würde sagen ja, weil tatsächlich wird hier authentisch vietnamesische Küche angeboten. Vietnamesen kochen wie Vietnamesen und ich finde, der Vietnamese quasi seine Küche. Wo wir gerade sind, ist in Halle 3 vorne das Restaurant. Und dieses Restaurant ist dafür bekannt, dass es Küche aus Nordvietnam macht, aus Hanoi. Und deswegen kommen tatsächlich, glaube ich, auch wirklich gerade die Leute, die die Küche in Hanoi schätzen und gerne essen, gehen hier essen. Hier neben der Halle gibt es noch eins, das ist, die sagen zum Beispiel, dass es Nam Dinh Küche ist. Das ist eine Stadt auch im Norden Vietnams und dort wird zum Beispiel deren Küche angeboten. Aber das ist hier eines der bestbesuchten Restaurants.
Bei Schweinebauch, Pho-Suppe und vietnamesischem Kaffee verabschiedet sich die Gruppe langsam von Minh Nguyen und einem Ausschnitt vietnamesischen Lebens in Deutschland im Berliner Dong Son Center. Mein Name ist Falk Steiner und ich habe Sie heute mitgenommen im Wochenendjournal zu einer Bevölkerungsgruppe von gut 170.000 Menschen, deren Vorfahren aus Nord und Süd nach West und Ost in Deutschland kamen. Eine Gruppe, die im Alltagsleben derzeit noch vor allem als Dienstleister wahrgenommen wird, doch deren Angehörige auch weiterhin auf der Suche nach Erfolg sind und dem oft viel, manchmal zu viel untergeordnet wird. Hier folgt nach den Nachrichten Classic Pop etc. heute mit der Sopranistin Catherine Foster. Ein schönes Wochenende. Not to say, not to say, not to say, I wasn't good.